Ja, vielleicht die, die mich noch nicht kennen. Ich komme also aus der Gemeinde Brandis, ein ganzes Stück weiter westlich von euch, vor etwa 17, 18 Kilometer vor Leipzig, Gemeinde Brandis. Aber sonst ähnlich wie bei euch hier. War das letzte Mal vor etwa anderthalb Jahren bei euch hier zur Predigt. Wir hören ja als Christen und auch Adventisten sehr viele Predigten. Geht euch sicherlich auch so, fast an jedem Ruhetag, an jedem bei jedem Gottesdienst eine Predigt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Welche Predigt beschäftigt euch mehr? Eine Predigt, mit deren Inhalt und Aussage ihr übereinstimmt, wo ihr sagt, ja, das sehe ich auch so, das spricht mich an. Oder eine Predigt, wo sich Widerspruch regt, so innerlich, wo ihr am liebsten aufstehen würdet und widersprechen und sagen, sehe ich ganz anders. Nein, so ist das nicht. Die Basis dieser heutigen Predigt war so eine Predigt, wo ich nicht übereinstimmte, wo ein Gottesbild vorgestellt wurde, dem ich widersprach. Und das war für mich Anlass, mich mit Gott und dem Gottesbild zu beschäftigen. Und daraus ist diese Predigt entstanden. Und über dem möchte ich das Bibelwort stellen aus Johannes. Johannes im ersten Kapitel, Johannes 1, Vers 16. Wenn ihr den lest, vielleicht kommt euch dieser Text bekannt vor. Aber meine Predigterarbeitung, das geht schon länger zurück, als dieser Text so ein bisschen in die Mitte gestellt wurde. Johannes, erstes Kapitel, Evangelium des Johannes, Kapitel 1, Vers 16. Ich lese nach Elberfelder Bibelübersetzung, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Kommt euch das bekannt vor, dieser Text? Sag's laut.
Bibelschule.
Ja, da könnte man sagen, meine Predigt ist eigentlich so eine Vertiefung und Fortsetzung. Es ist die Jahreslosung. Es ist aber keine Predigt zur Jahreslosung, denn meine Predigt, die existierte schon vorher. Und dann ist es die Jahreslosung geworden. Luther sagt, und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Gnade ging es ja heute in unserem Bibelgespräch. Ellen White sagt, für die Gemeinde geschrieben, ohne Gnade ist der Sünder in einer hoffnungslosen Lage, denn nichts kann für ihn getan werden. Empfängt er die göttliche Gnade jedoch, wird ihm übernatürliche Kraft geschenkt, die Sinn, Geist und Wesen beeinflusst. Was haben wir alle von Jesus empfangen? Was sagt der Text? Gnade um Gnade. Eigentlich ist es die Gnade, die uns Christen von allen Menschen, allen anderen Menschen unterscheidet. Oder besser vielleicht gesagt unterscheiden soll. Das ist das Merkmal. Und gerade dieses Merkmal haben wir verloren. Oder zumindest zum Teil verloren. Gordon MacDonald, ein amerikanischer Christ, hat Folgendes gesagt. Die Welt kann fast alles so gut wie die Kirche oder sogar besser. Man muss nicht Christ sein, um Häuser zu bauen. Man muss nicht Christ sein, um Hungernde zu speisen oder Kranke zu heilen. Es gibt nur eins, was die Welt nicht kann. Sie kann keine Gnade anbieten. Ich wünsche mir von unseren Gemeinden, dass wir Menschen sind, wo Gnade sichtbar ist. Christen reden relativ viel über Gnade. Wir haben das heute Vormittag auch getan. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir verstanden haben, was Gnade bedeutet. Gnade ist absolut radikal. Warum ist Gnade radikal? Weil Gnade weder logisch noch vernünftig und vor allem nicht gerecht ist. Darum haben wir sehr oft ein Problem mit Gnade. Jesus hat oft Gleichnisse erzählt, Geschichten in der damaligen Zeit, um den Charakter seines Vaters zu beschreiben, zu verdeutlichen. Und er erzählt Gleichnisse, die wir, die meisten, denke ich, von uns kennen. Und trotzdem sind sie aber in ihrer Aussage gegen unsere Prinzipien und Normen, wenn man darüber nachdenkt. Und ich möchte 2, 3 Beispiele bringen. Da gibt es das erste, woran ich dachte, das ist Matthäus 20, Vers 1 bis 15. Matthäus 20, Evangelium nach Matthäus, Kapitel 20, die Verse 1 bis 15. Es ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit dem Besitzer eines Weinbergs, der frühmorgens hinausging, um Arbeiter in seinem Weinberg einzustellen. War damals so, gab es Tagelöhner und die wurden nur für bestimmte Arbeiten angestellt. Manchmal heute auch wieder so. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in den Weinberg. Also der Denar war der übliche Tageslohn. Er sandte sie früh um 6 in den Weinberg. Und als er aber um die dritte Stunde, 9 Uhr vormittags, ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesen sprach er: Geht auch ihr hin in den Weinberg, und was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin, wieder aber ging er hinaus auf den Markt um die 6. Stunde, 12 Uhr mittags, und die 9. Stunde, 3 Uhr am Nachmittag, 15 Uhr, und machte es ebenso. Als er aber um die 11. Stunde, das ist 17 Uhr, 5 Uhr am Nachmittag, hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagten zu ihm: Weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von dem Letzten bis zum Ersten. Und als die um die 11. Stunde Eingestellten kamen, empfingen sie einen Denar. Als aber die Ersten kamen, die früh um 6 eingestellt wurden, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden, und auch sie empfingen einen Denar. Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und der Hitze getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem von ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir um einen Denar übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesen Letzten geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will, oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Soweit. Er bezahlte den, der nur eine Stunde gearbeitet hat, gleich viel wie den, der 12 Stunden gearbeitet hat. Stellt euch vor, was würde passieren. Ich weiß nicht, ob bei euch jemand ist, der Arbeiter, Handwerker, Arbeiter im Lohn hat, und der würde so das genauso machen. Ich denke, es würde nicht funktionieren. Aber Jesus hat gesagt, Wenn du wissen willst, wie mein Vater ist, so ist er. Reg dich nicht auf, wenn du hörst, die Ersten haben 12-mal so viel gearbeitet und die Letzten haben 12-mal so viel verdient. Gerecht ist das nicht. Aber Jesus sagt, wenn du wissen willst, wie mein Vater ist, so ist er. Es ist nicht gerecht. Und deshalb haben wir ein Problem mit Gnade. Gnade gefällt uns nicht, denn sie ist nicht gerecht. Denke an ein weiteres Gleichnis, das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Wir finden es im Lukas 15, wollen es jetzt nicht lesen. Es heißt, ein Hirte lässt 99 Schafe allein zurück, um ein entlaufenes Schaf zu suchen. Und als er es gefunden hat, freut er sich so und feiert ein Fest mit seinen Freunden. Ich würde so etwas nicht tun, denn es ist nicht klug, so etwas zu tun. Ich würde auf die 99 gut aufpassen. Kommt das eine zurück? Gut. Und kommt es nicht zurück, hat es halt Pech gehabt. Dies würde ich so tun. Und du wahrscheinlich auch. Jesus sagt, wenn du den Charakter meines Vaters kennenlernen willst, der ist anders. Der sucht das eine und lässt 99 zurück. Ist nicht logisch. Ihr kennt sicherlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich nenne es in diesem Zusammenhang gern die Geschichte vom ungerechten Vater. Denn in der Geschichte geht es nicht gerecht zu. Ein Vater hat 2 Söhne, der Jüngere ein Hallotri, ein Taugenichts, arbeiten nicht sein Ding, er will das Erbe, bevor sein Vater gestorben ist. Nimmt es, haut ab, versäuft und verhurt alles. Als er alles durchgebracht hat und nichts mehr zu beißen hat, besinnt er sich, dass sein Vater seine Knechte und Tagelöhner gut bezahlt. Und er sagt sich, ich gehe zurück, mein Vater wird mich schon anstellen. Dann kommt er zurück und wir lesen im Evangelium nach Lukas, das Gleichnis vom verlorenen Sohn ab Vers 20. Und er machte sich auf, der Sohn dieser Hallotri, und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst es uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Als der Vater diesen Taugenicht seinen Sohn von ferne sieht, läuft er ihm entgegen, umarmt ihn, gibt ihm einen Kuss, gibt ihm neue Kleider und veranstaltet ein Fest. Und der ältere Bruder sieht das und ist gar nicht erfreut. Und das kann ich verstehen. Der ältere Bruder, das ist der Jungbauer. Er hat jahrelang brav gearbeitet, er hat geschaut, dass die Bauernwirtschaft läuft, er hat geschuftet von früh bis abends und der Vater hat ihm nie ein Kalb gegeben, um mit seinen Freunden zu feiern. Und jetzt kommt dieser Versager, dieser Taugenichts daher und der Vater feiert ein Fest. Er kommt nach Hause und ist wieder Sohn. Gerecht ist das nicht. Was machen uns diese Gleichnisse deutlich? Gnade hat nichts mit Verdienst oder Belohnung zu tun. Du kannst dir Gnade nie verdienen. egal wie brav, tüchtig und treu du bist. Du kannst Gnade nur empfangen. Und darum ist es völlig egal, wo du herkommst, und es ist völlig egal, wie du denkst, und es ist völlig egal, was du gemacht hast. Du kannst ein Empfänger der Gnade sein. Gnade hat nichts mit Lohn zu tun. Als Empfänger der Gnade stehen wir alle gleich da. Das irritiert uns oft, und deshalb haben wir sehr oft ein Problem mit Gnade. Wenn wir uns mal vorstellen, jetzt habe ich doch nicht mit. Was wäre denn passiert, wenn der Vater in dem Gleichnis gesagt hätte: Ja, komm her, mein lieber Sohn, du hast mich schwer enttäuscht, aber du sollst nicht verhungern, ich werde dich einstellen als mein Knecht. Was wäre denn passiert? Es wäre ein Verhältnis von Leistung und Lohn geworden. Das wollte der Vater nicht. Wir können Gnade nur empfangen. Du kannst sie dir nicht erarbeiten. Und doch gibt es Christen, die arbeiten schwer daran, halbwegs annehmbar zu werden, und ihr Christenleben wird zur Qual. Einwand. Gott ist doch aber auch gerecht. Ja, das stimmt. Es gibt keine billige Gnade. Bonhoeffer hat darüber geschrieben. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung. Gnade ist nicht Rechtfertigung der Sünde und des Versagens, sondern Rechtfertigung des Sünders. Gnade hat Gott alles gekostet, alles. Dem Empfänger kostet Gnade nichts. Das ist Gnade. Die Frage stellt sich, wozu brauchen wir denn eigentlich Gnade? Dazu ein kleiner Exkurs. Wozu brauchen wir Gnade? Was brauchen wir eigentlich zum Leben? Wissenschaftler haben untersucht, was jeder Mensch unbedingt zum Leben braucht. Da gibt es also einmal die biologischen Faktoren: Trinken, Essen, Schlafen, ein Dach über dem Kopf, die Basics, die grundlegenden Dinge. Darauf, das ist selbstverständlich, das möchte ich jetzt nicht betrachten. Wir brauchen noch etwas, das sind Beziehungen, sogenannte soziale Faktoren, nicht grundlegende, sondern soziale Faktoren. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft, dazu zu gehören, nicht allein sein zu müssen, Liebe, lieben und geliebt werden, nicht nur passiv, sondern auch selbst lieben und Sinnerfüllung. Ohne eine nahe und vertrauensvolle Beziehung, zumindest einigen oder einem Menschen, werden wir krank. Menschen sind nicht für die einsame Insel geschaffen. Das, was einzig und allein das Leben ausmacht, sind Beziehungen. Alles andere sind Nebensächlichkeiten. Wenn du und ich leben würden ohne eine Beziehung zu irgendwelchen anderen Menschen oder zu Gott, dann wären wir biologisch am Leben, aber eigentlich tot. Wozu lebt man dann, wenn man nur dieses Stück Fleisch füttert, bis es umfällt und stirbt. Das ist doch nicht Leben. Das heißt, Leben besteht aus Beziehungen. Darum ist das Tragischste, was einem Menschen widerfährt, ist, wenn eine Beziehung zerbricht. Eine Beziehung zerbricht durch Tod. Darum ist es so schwer, wenn man einen Partner, einen älteren Teil oder gar ein Kind verliert, weil durch den Tod die Beziehung endet. Beziehung zerbricht auch durch Sünde. Ein Zerbruch hat immer mit Sünde oder Tod zu tun. Eine Freundschaft im Gegensatz dazu kann aufhören, ist aber nicht der Zerbruch. Zerbruch aller Beziehungen ist eigentlich der Tod. Denn ohne Beziehungen lebt man nicht. So versteht man auch, was am Anfang, wie es die Bibel beschreibt, geschehen ist. Unsere Ur-Ur-Ur-Eltern haben in einer intakten Beziehung zu Gott gelebt. Sie haben mit Gott geredet, wichtige Dinge besprochen, vielleicht auch gegessen. Dann haben sie sich von Gott abgewandt, die Verbindung abgebrochen. Diese Trennung nennt die Bibel Sünde. Sünde, Trennung bedeutet Bruch der Beziehung. Der Mensch, den Gott geschaffen ins Leben gerufen hat und so geliebt hat, hat sich von Gott abgewandt. Einige von euch, ich weiß es nicht, haben es vielleicht schmerzlich erlebt, wo ein Mensch, den du unheimlich gern gehabt hast, wenn dieser Mensch eines Tages zu dir sagt, von dir will ich nichts mehr wissen, sich umdreht und geht. Diese Abwendung tut unheimlich weh. Und dieser Zustand war für Gott unerträglich und darum hat Gott Gnade gegeben, damit die Beziehung Gott-Mensch wiederhergestellt werden kann. Die Gnade hat er gegeben in seinem Sohn Jesus Christus. Und darum sein Wort im ersten Johannesevangelium: In Christus ist uns geworden Gnade um Gnade. Das heißt, Gnade ist deshalb notwendig, weil eine Beziehung wieder zusammengebracht werden soll. Was der Gnade vorausgeht, ist die Vergebung. Darum reden wir, wenn wir vom Kreuz reden, reden wir von Vergebung. Vergebung ist die Voraussetzung, dass eine zerbrochene Beziehung wieder zusammen, wieder intakt kommt. Wir kennen es alle. Ein Mensch hat dich verletzt, beleidigt, du hast die Beziehung zu diesem Menschen abgebrochen, du redest mit ihm nicht mehr und dann kommt er eines Tages und spricht zu dir: Ich habe damals etwas falsch gemacht, tut mir leid, bitte vergib mir. Sagst, ja gut, okay, du vergibst ihm. Was passiert? Die zerbrochene Beziehung kommt wieder zueinander. Genau das ist am Kreuz geschehen. Eine zerbrochene Beziehung kommt wieder zusammen. Deshalb reden wir von Vergebung. Denn Vergebung und Gnade gründet Beziehung. Die Religion sagt: Gott, ich werde dir schon zeigen, dass ich deine Liebe doch ein bisschen verdiene. Übrigens, die meisten Christen glauben, dass Gott sie liebt. Aber manche meinen, damit Gott mich auch wirklich gern hat, muss ich schon ein bisschen etwas tun. Da kommt der Leistungsgedanke wieder in unser Denken und Tun hinein. Wenn ich gut bin und erfolgreich, dann verdiene ich selbstverständlich Lob und Anerkennung. Wenn ich versage, dann verdiene ich Verachtung. Das ist dieses Prinzip von Leistung und Lohn. Wir selbst definieren uns nach Leistung. Wenn ich viel geschafft habe, viel geschafft im Leben, dann verdiene ich doch Beachtung. Sonst bin ich vielleicht nur Fußvolk. Es imponiert mir in diesem Zusammenhang, wie der Apostel Johannes, von dem dieses Wort stammt, was wir gelesen haben, wie dieser Apostel Johannes sich vorstellt. Der Apostel Johannes hätte von sich viele Dinge sagen können. Er hätte sagen können, ich bin Fischer, ein ordentlicher Beruf, ein anständiges Handwerk. Hat er nicht gemacht. Er hätte sagen können, ich bin ein Jünger, ein Mitarbeiter, ein Freund Jesu. Einer von den 12 engsten Freunden Jesu, hätte er sagen können. Er hätte sagen können, ich bin einer von den 3 Auserwählten unter den 12. Auch das hat er nicht gesagt. Denn wisst ihr, was Johannes über sich selbst gesagt hat? Finden Sie im Johannesevangelium 20, Vers 2. Ich bin der, den Jesus lieb hat. Das war seine Definition. Ich bin der, den Jesus lieb hat. Nicht ich bin der, der Jesus liebt. So hat er sich definiert. Das war sein Wert. Wie anders würdest du und ich in der Frühe den Tag beginnen, wenn wir uns daran erinnern würden, ich bin der, den Jesus liebt. Ich bin der, den Jesus lieb hat. Das ist mein Wert. Anstatt zu sagen, ach, ich bin ja nur die Geschiedene, ich bin der Single, die Alleinerziehende, ich bin der ewig Angestellte, sondern zu sagen, ich bin der, den Jesus lieb hat. Jeremia 33, Vers 3 im Alten Testament sagt Gott, ich habe dich je und je geliebt und darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Gott sagt mit anderen Worten, begreif doch endlich, dass ich dich unheimlich gern habe. Das stimmt für dich und das stimmt für mich. Das stimmt für jeden Menschen. Wann hat Jesus mich mehr geliebt? Als ich vor 30 Jahren mich nur um mich selbst gedreht habe und meine Probleme und Gott mir relativ gleichgültig war? Oder liebt er mich heute mehr, wenn ich hier vorn stehe und sein Wort verkünde? Wann hat er mich mehr geliebt? Die Antwort: Er hat mich damals genauso geliebt wie heute. Und wenn ich einmal bei ihm in seinem Reich im Himmel bin, wird er mich kein Stück mehr lieben, als er das jetzt schon tut. Was ist die Definition von Gnade? Das ist ein Wort von Philipp Jense, nicht von mir. Gnade heißt, es gibt nichts, was ich tun könnte, dass Gott mich mehr liebt. Und es gibt nichts, das ich tun könnte, dass Gott mich weniger liebt. Die Frage ist, glaubst du das? Oder bist du im religiösen Denken von Leistung und Lohn verhaftet? Dann lebst du nicht unter der Gnade. Die meisten Christen haben kein Problem zu verstehen, dass sie allein aus Gnade gerettet sind. Ich kann mir ja nicht selbst die Sünden vergeben. Ich kann mich nicht selbst in den Himmel bringen. Das ist schon Gnade. Aber glauben wir auch, nachdem ich nun gerettet bin, muss ich schon etwas tun, damit Gott mit mir auch zufrieden ist? Für viele Christen bedeutet Christsein das Halten von Gesetzen. Und dann wundern wir uns, warum Christsein so unattraktiv und schwer ist. Christen geben frustriert auf. Ein paar halten durch, aber haben keine Kraft und keine Freude. Es gab eine Gemeinde im Neuen Testament. Wir betrachten sie momentan. Es sind die Galater. Und es ist interessant. Die Galater hat Paulus extrem stark getadelt. Für keine andere Gemeinde hat er solche Worte gefunden. Und dabei, die Galater, es waren keine schlechten Leute. Die Korinther, die Gemeinde, die Korinth, die war schlimm. Aber die Galater, die haben die Lehre nicht verlassen. Lehrmäßig haben sie alles richtig geglaubt. Was haben sie getan? Sie haben sich von der Gnade abgewandt. Paulus schreibt im Brief an sie im Galater 1, Vers 6, überschrieben gegen die Verfälschung des Evangeliums: Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium. Obwohl es doch kein anderes gibt. Nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Und dann sagt er weiter, der sei verflucht. Der sei verflucht, eine harte Strafe. Und er sagt, ihr habt mit der Gnade begonnen und dann habt ihr euch von der Gnade abgewandt. Und ihr fangt jetzt an, Gesetze zu halten und glaubt, das ist Christsein. Und dann sagt er im Galater 3, die ersten Verse, O ihr unverständigen Galater, einige Übersetzer schreiben, ihr hirnlosen Galater, wer hat euch verzaubert? Denen doch Jesus Christus vor Augen gemalt war als der Gekreuzigte. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. Mit anderen Worten, seid ihr Christ geworden, weil ihr Gebote gehalten habt, oder seid ihr Christ geworden, weil ihr im Glauben die Gnade angenommen habt? Dann sagt er in Vers 3, seid ihr so unverständig im Fleisch, das heißt mit menschlichem Tun es vollbringen zu wollen. Er sagt, wie blöd könnt ihr nur sein. Ein Leben aus dem Gesetz wird von Pflicht getrieben. Ein Leben aus der Gnade ist von Leidenschaft geprägt. Das ist der Unterschied. Ein Leben aus dem Gesetz musst du aus eigener Kraft leben. Leben aus der Gnade, aus dem Geist, da arbeitet der Geist in dir. Sagt aber die Bibel nicht, dass wir die Gebote halten müssen? Ja, das stimmt. Johannes 14, der gleiche Apostel, Johannes 14. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Wie? Hör mal auf dich selbst, wie liest du diesen Vers? Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Ein Mensch, der vom Gesetz geprägt ist, sagt jetzt, aha, ich muss mich jetzt exakt anstrengen, die Gebote zu halten, sonst zeige ich ja, dass ich Gott nicht liebe. Ein Christ, der aus Liebe geprägt ist, versteht den Vers völlig anders. Er sagt, ich liebe Jesus und darum tue ich das, was er sagt. Dieselbe Aussage, es kommt völlig darauf an, wovon du geprägt bist. Wenn du vom Gesetz geprägt bist, ist dieser Satz ein bisschen unangenehm. Wenn du von der Liebe Gottes geprägt bist, ist dieser Satz völlig verständlich. In dem Psalmen lesen wir, es ist eine Lust, nach deinem Geboten zu leben. Warum? Weil der Psalmdichter Gott liebt. Denn das ist die Liebe zu Gott, sagt Johannes in seinem ersten Brief, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Die Gebote sind nicht schwer. Warum? Weil es die Liebe Gottes zu uns und unsere Liebe zu ihm ist, die unsere Beziehung bestimmt. Und wenn du in dieser Beziehung lebst, dann wirst du verstehen lernen, was Gnade und was seine bedeutet und dass seine Gebote nicht schwer sind. Darum sagt Jesus, Wort Jesus in Matthäus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Schwer ist das Joch nur für jene, die im Gesetz leben, für die wird es zur Last. Wenn du aber in dieser Beziehung aus Gnade lebst, wirst du merken, dass sein Joch nicht schwer ist und dass seine Gebote für dein Leben gut sind. In der Religion geht es um Selbstdisziplin. In der Beziehung zu Christus geht es um Liebe. Ihr kennt doch alle die Frucht des Geistes, auch im Galater 5. Die Frucht aber des Heiligen Geistes ist Liebe und Freude, Friede und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Luther sagt Sanftmut und Keuschheit, Selbstbeherrschung oder Selbstdisziplin. Zu einer Beziehung gehört, denke ich, auch Selbstdisziplin. Interessant, was wird als erstes erwähnt? Liebe. Was ist das Letzte, was erwähnt wird? Selbstdisziplin. Wenn du ein religiöser Mensch bist, dann ist es ganz genau umgekehrt. Dann beginnst du mit Selbstdisziplin und du endest mit Liebe. In der Beziehung zu Christus beginnst du mit Liebe und endest mit Selbstdisziplin. Was bewirkt Gnade im Leben eines Christen? Und ich möchte euch sagen, was Gnade in meinem Leben bewirkt hat und noch bewirkt. Und ich sehe da bei mir drei Dinge. Erstens, ich habe verstanden, wie unendlich groß Gottes Liebe zu mir ist. Dass er mich liebt, egal wo ich mich befinde, egal in welcher Verfassung ich bin, ob ich seine Gebote halte oder nicht, an seiner Liebe ändert sich nichts. Das Markante an dem Gleichnis vom verlorenen Sohn ist, dass die Haltung des Vaters seinem Sohn gegenüber sich nie geändert hat. Er liebte seinen Sohn genauso, als er in der Ferne war und sein Geld verschwendete. Er liebte ihn genauso, als er zurückkam. Die Liebe des Vaters war nie anders. Der Unterschied ist nur der, dass der Sohn die Liebe seines Vaters erst wieder erfahren hat, als er wieder zurückgekommen war. Das ist der Unterschied. Die Liebe Gottes zu dir, egal was du tust, wie du sündigst, sie ändert sich nie. Aber du wirst sie nicht erleben. Erleben wirst du seine Liebe erst dann, wenn du zu ihm zurückgekehrt bist. Und darum sollen wir uns als Christen untereinander immer wieder ermutigen. Geh doch zu Gott zurück. Geh zurück zum Vater, erlebe seine Liebe, die sich nie geändert hat. Du kannst sie dir nicht verdienen, du kannst sie nur empfangen. Als ich das verstanden habe, wie sehr mich Gott liebt, habe ich angefangen, Gott zu lieben. Die Gnade hat mir geholfen, dass ich Gott liebe. Und zweitens, die Gnade hat mir geholfen, meinen Nächsten zu lieben. Es ist egal, wer du bist, egal, was du tust, eines weiß ich von dir. Gott hat dich genauso lieb wie mich. Wisst ihr, wie mir das geholfen hat? Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr das nächste Mal mit einem Menschen zu tun habt, den ihr nicht leiden könnt, der euch so quer im Magen liegt, gibt es immer wieder, da braucht man kein schlechtes Gewissen zu haben. Nicht jeder Mensch ist uns sympathisch. Jetzt stehst du vor solch einem Menschen und deine natürliche Reaktion, ja, wenn der nur schon bald wieder weg wäre, möchte ich dich ermutigen, schau ihn an und sag dir selbst die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, Gott schätzt diesen Menschen genauso wert wie mich. Wisst ihr, was dies in mir bewirkt? Ich kann andere Menschen, auch die, welche mir nicht sympathisch sind, viel besser annehmen. Das hat Gnade bewirkt. Und ein drittes, was Gnade bewirkt: Wenn Gott mich so liebt, wie ich bin, dann kann ich mich auch selbst annehmen und selbst lieben, so wie ich bin. Ich habe gelernt, mich selbst zu lieben, so anzunehmen, wie ich bin. Und damit komme ich zu dem größten Gebot in der Bibel, im Lukas 10, Vers 27. Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und von deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das Gebot nennt drei Dinge. Du sollst Gott lieben vom ganzen Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Erfüllung des Gesetzes. Und wenn du Gnade verstehst, dann werden genau diese drei Dinge in deinem Leben passieren. Darum bin ich überzeugt von der Gnade. Nicht nur, weil die Bibel es sagt, sondern weil ich es in meinem Leben erfahren habe und erfahren darf. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von der Dichterin Marie Fesche, die Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat. Als sie gefragt wurde, was denn Christsein bedeutet, antwortete sie: Was Christsein heißt, ich will dir eine kurze Antwort geben. Christsein heißt, von der Gnade und in der Gnade leben. Diese Gnade, nicht das Wissen über Gnade, sondern die Erfahrung dieser Gnade, das wünsche ich dir. Amen. Wir wollen beten. Großer Gott, wir kommen zu dir und verneigen uns vor dir. Es ist für uns Menschen gut zu wissen, dass du ein gnädiger Gott bist. Ein Gott, der alles bezahlt hat, damit wir frei sein können. Frei, egal was wir getan haben, egal was wir gedacht haben. Dein Wunsch ist es, dass wir Gnade empfangen, völlig frei. Um ein Leben in Freiheit und ein Leben in Liebe zu leben. Danke dir, dass dieses Leben durch dich zu haben ist, durch deinen Sohn Jesus Christus, denn er ist der Einzige, der bezahlt hat. Danke für das Vorrecht, dich und deine Gnade zu kennen. Und wir wünschen allen Menschen diese Gnade in Jesu Namen. Amen.